Im Anbetracht der dynamischen Entwicklungen sind unternehmerische Kompetenzen kontinuierlich natürlich gefragt, insbesondere in disruptiven Krisenzeiten. Ich glaube, wir bewegen uns von einer Krise zur nächsten. Und gerade in solchen Situationen, in der das Geschäftsmodell verändert werden muss, sind natürlich Entrepreneurial Skills notwendig.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Hey, schön, dass ihr da seid. Heute heißt es wieder mal Arbeit, Bildung, Zukunft meets Global Upskill. Und in diesem Programm geht es ja darum zu erforschen, welche Qualifizierungsbausteine, Maßnahmen und Inhalte vor dem Hintergrund der Arbeitswelt der Zukunft relevant sind. Und diesmal geht es im Speziellen um Entrepreneurial Skills, also unternehmerische Fähigkeiten und Kompetenzen. Dazu spreche ich mit Ann Mattig. Sie ist Gruppenleiterin am Fraunhofer IAB. Und wir sprechen darüber, was sind überhaupt unternehmerische Kompetenzen und Skills, warum braucht man die? Wir sprechen über die Vorteile, die dadurch für Unternehmen entstehen. Wir sprechen über Herausforderungen und gute Beispiele. Das soll es auch jetzt gewesen sein und viel mehr gibt es jetzt im Podcast mit an. So, let's go.
Neue Folge Podcast, Arbeit, Bildung, Zukunft trifft Fraunhofer IAO/IRB und das Global Upskill Programm. Wir hatten jetzt ja schon 3 Folgen veröffentlicht, ein kurzes Intro und dann auch noch eine Folge zur Lernkultur und dann eine Folge zur Technologie und KI in der Weiterbildung. Heute zu Gast im Podcast ist Ann Mattig. Ann, schön, dass du schon mal da bist. Ich freue mich. Hi, ich gebe mal eine kurze Einordnung, ganz kurz, was wir machen wollen und was es heute gehen sollte. Und dann freue ich mich, wenn wir direkt in die Themen einsteigen. Es geht heute um unternehmerische Kompetenzen in der modernen Arbeitswelt. Also jeder, der ja im Moment in teilweise agilen Projekten arbeitet, und ich denke, nahezu jedes Projektmanagement kriegt mittlerweile agile Facetten, weil es einfach die Arbeitswelt gar nicht mehr anders zulässt, der merkt, dass das enorm wichtig ist und dass man auch eine Umstellung braucht in der Art und Weise, wie man arbeitet, wie man an Themen herangeht. Und ich glaube, das hängt ganz eng zusammen mit den Kompetenzen, die du wissenschaftlich erforscht und in der Praxis spiegelst sozusagen. Und deshalb passt, glaube ich, der Podcast heute super gut in die Reihe mit rein, aber auch generell in den Podcast, der ja den Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft forciert. Also von daher, jetzt hole ich mal Luft und sage erstmal danke an, dass du da bist, und würde dich mal bitten, vielleicht einfach 2-3 Sätze nochmal zu dir zu sagen, was du machst und was so deine Schwerpunkte sind.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ann Mattig und ich bin Gruppenleiterin am Transformation Innovation Center beim Fraunhofer Informationszentrum für Raum und Bau in Stuttgart, also kurz Fraunhofer IRB. Ich leite dort das Team Organizational Empowerment. Habe zuvor an diversen Universitäten gelehrt und auch geforscht, unter anderem auch an der Uni Duisburg-Essen und auch an der TU Dortmund, wo ich dann im Rahmen von mehreren Projekten zu Entrepreneurship dann mit diesem Thema zum ersten Mal in Berührung kam. Und sind wir gerade in einem größeren Projekt, das nennt sich Global Upskill, das ist jetzt gerade zusammen auch mit dem Fraunhofer IAO, und da bin ich auch in mehreren Projekten involviert, beispielsweise in den Teilprojekt Lernformate, Lernkultur, aber auch beim Teilprojekt Learning Lab, wo es darum geht, ein Learning Lab dann aufzubauen.
Genau, eine Folge, erstmal schon mal danke an, und eine Folge mit Caro haben wir ja schon mal aufgenommen und deshalb, ihr seid da ja in den Themen sehr eng zusammen, und wir wollen ja gerade mit dem Podcast auch vielleicht so ein bisschen Interesse wecken an den Formaten, die ihr aufsetzt, um genau Unternehmen dabei zu unterstützen, sich mit diesen Themen zu befassen, die eben einfach in der Zukunft, was so das Arbeiten in Organisationen angeht, essentiell sind, um, ja, sage ich mal, auch den Output leisten zu können, den man leisten möchte, denn ich denke, Veränderungsprozesse, die sind schon im Gange, die sind auch unumgänglich, die bieten aber auch viele Vorteile. Und jetzt vielleicht noch, woher kommt dein Interesse auch an dem Thema? Du hast ja gesagt, du machst es nicht erst seit gestern, du hast auch schon einen Forschungstrack sozusagen in dem Bereich. Woher kommt deine Begeisterung für diese Entrepreneurship-Themen?
Ich glaube, angefangen hat es direkt auch nach dem Studium. Ich kam 2016 an den Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der Wirtschaftslehre der Universität Duisburg-Essen und beschäftigte mich im Rahmen eines EU-Projekts mit der Förderung von unternehmerischen Kompetenzen. In diesem Projekt ging es darum, unternehmerische Kompetenzen von jungen Erwachsenen zu stärken und damit auch einen Beitrag zur Jugendarbeitslosigkeit in den 5 beteiligten Ländern zu leisten. Und wir haben eine Potenzialanalyse zur Erfassung und auch Messung der unternehmerischen Kompetenzen entwickelt, um darauf basierend Fördermaßnahmen zu formulieren. In diesem Projekt kam ich halt nicht nur mit dem Thema Entrepreneurial Skills in Berührung, sondern durfte mich auch vertieft damit auseinandersetzen. Im Anschluss daran kam ich dann an die TU Dortmund, wie ich bereits erwähnt habe, genau zum Lehrstuhl für Entrepreneurship und ökonomische Bildung und durfte dort Lehrveranstaltungen zu Entrepreneurship halten, GründerInnen begleiten und habe auch in dem Bereich meine Promotion abgeschlossen. Als ich mich 2016 mit der Thematik beschäftigt habe, waren unternehmerische Kompetenzen weitestgehend zwar in der Forschung ein beliebtes Desiderat, jedoch in der Praxis aber noch nicht so verbreitet, beziehungsweise es bezog sich weitestgehend auf Selbstständige und auf UnternehmerInnen, was natürlich ein Irrtum ist, denn dieser Gegenstand bezieht sich sowohl auf UnternehmerInnen als auch auf die MitarbeiterInnen. Mittlerweile zeigen ja auch gerade aktuelle Stellenanzeigen, dass zunehmend unternehmerische Kompetenzen bei neuen Mitarbeitenden gefordert werden und belegen auch damit, dass das Thema auch in der Praxis stärker wahrgenommen wird und auch angekommen ist. Es bleiben aber natürlich viele Fragen offen, wie beispielsweise welche Kompetenzen oder auch wie können Organisationen unternehmerische Kompetenzen fördern und aufbauen? Und ich glaube, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns ja auch heute.
Genau, da beschäftigen wir uns heute. Und das sind ja die Sachen, die ihr auch in dem Programm maßgeblich versucht zu implementieren. Ich denke, wenn man jetzt vorne nochmal anfängt, wenn jetzt jemand nur 2 Minuten reinhört oder vielleicht nur den Titel liest, denkt, dass sich vielleicht unternehmerische Skills oder Entrepreneurial Skills, das ist jetzt hier vielleicht nur was für Startup-Gründerinnen und Gründer oder wirklich nur für CEOs, Geschäftsleitungen. Aber du hast es, glaube ich, gerade ganz schön angerissen. Das ist es eben nicht mehr, weil, und da kommen wir wieder so zu den Punkten, die ich versucht habe, so schon mal anzuteasern, weil in agilen Projekten und in flachen Hierarchien und in einer veränderten Arbeitsweise, sowohl in Organisationen als auch mit anderen Organisationen, ist es, glaube ich, unumgänglich, diese Skills, die vielleicht in der grundsätzlich, was den Titel angeht, jetzt eher der Unternehmensleitung oder Geschäftsleitung zugeordnet werden, Skills sind, die im Grunde jeder in der Organisation benötigt. Ich habe dann zwar noch ein paar Fragen, wo ich gespannt bin, wie du antwortest, wo ich das zum Teil vielleicht etwas kritischer sehe. Das geht dann eher in die Richtung, wie schafft man es eben den Leuten, die vielleicht gar keine Beteiligung an einem Unternehmen haben, wie eine Geschäftsleitung, dann tatsächlich eine Einstellung zu implementieren, wie die Geschäftsleitung. Aber ich glaube, das geht dann wahrscheinlich einen Schritt zu weit. Wir sind hier wahrscheinlich noch einen Schritt weiter vorne, wo es erstmal um die grundsätzlichen Skills geht, die Herangehensweise, das Mindset. Aber so, das waren schon wieder ganz viele Gedanken meinerseits an. Ich würde sagen, wir steigen tatsächlich mal in so eine kleine Definitionsgebung ein. Erzähl doch mal ganz kurz, was, wenn du über unternehmerische Skills oder Entrepreneurial Skills sprichst und in euren Formaten diese, sag ich mal, lehrst und diskutierst, was verstehst du darunter?
Also es gibt natürlich eine wissenschaftliche Perspektive dazu und eine eher didaktisch-pragmatischere Perspektive. Aus der wissenschaftlichen Perspektive gelten Kompetenzen natürlich in der Literatur als necessary prerequisites oder auch als underpinning. Also das klingt jetzt sehr theoretisch, übersetzt in eine praktisch und didaktische Sprache bedeutet es, dass Kompetenzen als notwendige kognitive oder auch affektiv-emotionale Voraussetzungen sind für das erfolgreiche Bewältigen spezifischer Anforderungen in variablen, unterschiedlichen Situationen. Unternehmerische Kompetenzen bestehen aus einem Set von Fähigkeiten, wie zum Beispiel Marktchancenerkennung, Marktchancenumsetzung, die Idee in ein tragfähiges Geschäftsmodell zu verwandeln, Mehrwerte für sich und für andere zu schaffen. Dieser Mehrwert kann finanzieller, kultureller oder auch sozialer Natur sein. Vielleicht ein Beispiel. Tesla ist natürlich sehr bekannt für seine innovativen Elektrofahrzeuge und nachhaltigen Energielösungen. Und das Wertversprechen des Unternehmens dreht sich um das Angebot von Technologie natürlich oder Spitzentechnologie, die nicht nur Umweltbelange berücksichtigt, sondern auch hervorragende Leistungen und Benutzerfreundlichkeit bietet. Und im Rahmen eines Forschungsprojekts mit einer amerikanischen Universität haben wir versucht, auch herauszufinden, welche unternehmerischen Kompetenzen sind denn zentral für die Individuen. Und dabei haben wir mit Hilfe einer Delphi-Studie zum Beispiel, also einer mehrstufigen Umfrage, haben wir mehrere Personengruppen auch befragt. Wir haben dazu auch zum Beispiel GründerInnen, Entrepreneure, also wir haben auch Lehrpersonen der Entrepreneurship befragt, aber auch WissenschaftlerInnen der Entrepreneurship. Wir wollten halt die praktischen, didaktischen und auch die wissenschaftliche Perspektive einbeziehen. Und im Rahmen dieser Studie hat sich gezeigt, dass zum Beispiel Marktchancenerkennung tatsächlich als zentrale Skills der Entrepreneurship gesehen wird. Man in der englischen Sprache spricht man da auch von Opportunity Recognition und Exploitation. Also es geht um die Fähigkeit, Muster zu erkennen, die eine wertvolle unternehmerische Chance darstellen. Es bedeutet auch, dass man die Umgebung im Auge behält und flexibel genug ist, um neue Wege einzuschlagen. Und in der Entrepreneurship geht es aber auch um Imaginationsfähigkeit. Das heißt, da wird stark divergentes Denken, also dieses konventionelle Denken, um Ideen, Lösungen zu entwickeln, sehr stark gefordert, aber auch Problemlösefähigkeiten oder auch die Fehlerkompetenz zum Beispiel, ne? Also gerade was Fehler und Misserfolge im Unternehmertum sind ja eigentlich unvermeidlich. Und daher ist gerade diese Umwandlung von Rückschlägen, von Fehlern und Misserfolge in Learnings zentral für die Entrepreneurship.
Mhm. Wie würdest du jetzt sagen, verstehe ich, kann ich alles auch irgendwie nachvollziehen, wie würde sich das aus deiner Sicht unterscheiden zu den Kompetenzen, die man vielleicht jetzt mal vor 10, 20, 30 Jahren als klassische traditionelle Fähigkeiten in der Arbeitswelt wahrgenommen hat, wenn ich jetzt vielleicht tatsächlich in eine Produktion denke oder wirklich in einem Betrieb, wo Beschäftigte eine ganz klare Aufgabe kriegen und das heißt, du machst genau das nach dem Muster und am Ende muss das Ergebnis rauskommen, dann würde sich jetzt meinem Verständnis nach das dahingehend, insbesondere gerade in dem, sag ich mal, Freiheitsgrade des Denkens irgendwie auch verändern. Doch mehr Verantwortung auch auf den Beschäftigten übergeben, der dann auch wirklich eigenverantwortlich guckt, warum passt das nicht, wie kann man es verbessern, wo sind vielleicht sogar Möglichkeiten, den Prozess anzupassen, weiterzuentwickeln. Aber was sagst du jetzt so aus deiner Perspektive raus, was sind so die maßgeblichen Unterschiede zu dem, was man vielleicht traditionell gedacht hat?
Ich würde da mal vielleicht eine Differenzierung vornehmen. Einmal die Differenzierung zwischen dem Entrepreneur und auch zwischen dem klassischen Unternehmer oder auch dem Manager. Und diese Differenzierung, also bleiben wir erstmal vielleicht bei dem Manager oder bei einem Geschäftsführer eines bestehenden Unternehmens. Seine Tätigkeiten fokussieren sich auf die Planung, auf die Ausführung, auf das Managen, auf diese Verwaltung von aktuellen Produkten und Dienstleistungen, auch das, was du gerade jetzt angesprochen, auf diese traditionellen Tätigkeiten. Es liegt auch eher konzentriert sich auf die Planung und Prognose von wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Aktivitäten von einem Entrepreneur sind sehr unterschiedlich, weil mit einer neuen Geschäftsidee soll ein Unternehmen gegründet werden. Das heißt, da sind ganz andere Kompetenzen erforderlich. Es geht um die Gestaltung, um die Entwicklung neuer Produkte, neuer Dienstleistungen, neuer Märkte, die Erschließung neuer Märkte. Und im späteren Verlauf, wenn sich das Unternehmen natürlich etabliert hat, gehen die Tätigkeiten in die des Managers, der Managerin natürlich auch über. Und wichtig dabei ist, dass diese unternehmerische Kompetenzen stärker bei der Neugründung zwar benötigt werden, also die Entrepreneurial Skills stärker bei der Neugründung benötigt werden, werden diese traditionelle wirtschaftliche Kompetenzen im späteren Gründungsverlauf eher gefragt werden. Es ist aber wichtig zu betonen, dass unternehmerische Kompetenzen weiterhin notwendig sind. Das ist nämlich ein beliebtes Irrtum, dass diese Kompetenzen nur zu Beginn einer Gründung notwendig sind und sobald sich das Unternehmen gegründet hat und etabliert hat, werden diese nicht mehr gefragt. Und zwar im Anbetracht der dynamischen Entwicklungen sind unternehmerische Kompetenzen kontinuierlich natürlich gefragt, insbesondere in disruptiven Krisenzeiten. Ich glaube, wir bewegen uns von einer Krise zur nächsten. Und gerade in solchen Situationen, in der das Geschäftsmodell ja verändert werden muss, transformiert werden muss, nicht mehr tragfähig ist, sind natürlich Entrepreneurial Skills natürlich notwendig.
Ja, nee, total. Also ich kann das total nachvollziehen. Und ich denke auch, wie du es jetzt sagst, ja, also das sind Fähigkeiten jetzt gerade, wenn wir über die Management-Level sprechen, ja, das ist unabdingbar, ja. Also da, dass du ständig dich anpasst, neue Chancen erkennst, auch veränderungsbereit bist, ständig da aber auch weiter neugierig dran bleibst und guckst, wo könnte es neue Potenziale geben. Solche Sachen, die sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen, dass man überhaupt das Unternehmen in der heutigen Zeit, in der Vergangenheit wahrscheinlich aber auch, aber eventuell in einem etwas ruhigeren Fahrwasser dann auch gut steuert. Aber jetzt nochmal vielleicht übertragen, die Frage ist tatsächlich, für wen im Unternehmen sind das dann jetzt tatsächlich dann auch relevante Skills? Wir haben jetzt doch schon relativ viel über Leitungsebenen gesprochen, operative Ebenen. Aber, und das ist, glaube ich, schon auch wichtig herauszustellen, Organisationen haben sich verändert oder verändern sich fortlaufend. Und dementsprechend sind diese Skills auch auf anderen Levels durchaus relevant. Für wen würdest du sagen, zielgruppenspezifisch, ist es relevant und auch warum?
Also unternehmerische Kompetenzen sind für verschiedene Personengruppen relevant, aber auch für Institutionen. Wir haben jetzt sehr viel auch gesagt zu Entrepreneure, Unternehmer. Natürlich ist es für sie relevant. Das ist von großer Bedeutung, da sie die Fähigkeiten und auch Fertigkeiten umfassen, die für die Gründung, Entwicklung und auch Führung eines Unternehmens natürlich erforderlich sind. Aber selbst wenn man nicht plant, ein eigenes Unternehmen zu gründen, sind unternehmerische Kompetenzen auch in der traditionellen Beschäftigung von Vorteil. Viele Arbeitgeber suchen nach Mitarbeitenden, die über unternehmerische Fähigkeiten verfügen. Also wie zum Beispiel Problemlösefähigkeit, Kreativität, Entscheidungsfähigkeit oder auch die Fähigkeit, ne, wie beim, was ich angesprochen habe, Marktchancen zu erkennen und diese zu nutzen, diese umzusetzen. Diese Fähigkeiten tragen natürlich dazu bei, dass Mitarbeitenden proaktiv handeln, Innovationen im Unternehmen fördern und auch die Entwicklung, zur Entwicklung des Unternehmens beitragen können. Und ich glaube, gerade mit dem Aufkommen einer neuen Kultur der mitarbeitergeführten Innovation im Unternehmen erleben wir halt auch so einen Umbruch an neuer Persönlichkeiten innerhalb eines Unternehmens. Das sind dann Mitarbeiter, die innerhalb und neben der Struktur einer größeren Organisation innovativ sind und große Ideen zum Leben erwecken können. Das sind dann halt Intrapreneure. Und in den Lehrveranstaltungen habe ich meistens immer gern ein Praxisbeispiel eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob der Name dir was sagt. Richard Montagnes. Das ist wird aufgrund seiner berühmten Geschichte bei Frito-Lay, einer Abteilung bei PepsiCo, oft als Intrapreneur angesehen. Also Montagnes, er begann tatsächlich als Hausmeister in der Frito-Lay-Fabrik in Kalifornien und kam dann zu dieser Idee. Die haben Chips produziert und eines Tages fiel ihm auf, dass das Unternehmen trotz der wachsenden hispanischen Bevölkerung in den USA keine Produkte für Latino-Konsumenten hatte. Und da kam er auf die Idee aufgrund seines kulturellen Hintergrunds, den normalen Cheetos Chili-Pulver beizumischen, um ihnen einen würzigen Geschmack zu verleihen. Und er experimentierte damit und hatte dann auch die Idee gepitcht und das kam dann auch sehr gut an. Die Genese seiner Idee, die er in das Unternehmen gebracht hat, wird natürlich unterschiedlich erzählt. Wichtig ist aber, dass seine Eigeninitiative, Mut und auch Kreativität innerhalb der Grenzen eines großen Unternehmens beispielhaft sind für die Eigenschaften eines Intrapreneurs. Und ja, seine Geschichte unterstreicht auf jeden Fall, wie wichtig es ist, in Unternehmen eine Kultur der Innovation und auch der Eigenverantwortung zu fördern, in denen Mitarbeitenden auf allen Ebenen ermutigt werden, ihre Ideen und einzubringen und auch Verantwortung für ihre Projekte zu übernehmen.
Ja, also was mir gleich in den Sinn kommt, sind natürlich zwei Aspekte. Zum einen muss man, glaube ich, dann diese Beispiele kann man ja wunderbar übertragen, auch vielleicht auf hier ein kleines mittelständisches Unternehmen. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist doch dann, dass man in dem Fall ja den Hausmeister allein auch schon so weit fördert und bringt, dass er überhaupt diese Ideen auch wirklich entwickelt und ermutigt ist, das auch zu tun. Weil wenn der wüsste, da ist eine Organisation und die interessiert sich überhaupt nicht für die Vorschläge von hier, von mir, kleinem Hausmeister in Anführungszeichen, nicht despektierlich gemeint, dann ist das ja schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wie du es richtig sagst, also man braucht eine Art Kultur, die das fördert. Man braucht eine Struktur, um das überhaupt, sag ich mal, einbringen zu können. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch die Menschen, die soweit in Anführungszeichen empowered sind, dass sie auch diese Ideen überhaupt entwickeln wollen und auch soweit, sag ich jetzt mal, dabei sind und motiviert sind, um genau solche Sachen zu tun. Ja, sonst würde der sicher denken, naja, mein Gott, also lass die da mal machen, auf mich hört keiner und das bringt ja alles eh nichts. Und im Gegenteil, du siehst ja, was Tolles rauskommen kann, wenn jemand hier vielleicht sogar outside the box, weil er vielleicht doch nochmal aus einer anderen Perspektive die Sachen sieht, die Sachen einbringt. Aber lass uns doch genau darüber mal sprechen, eben genau diese sowohl erstmal vielleicht auch Vorteile, was bringt das, wenn jemand genau solche Perspektiven einbringt in eine Organisation? Und dann, wie muss so eine Kultur aussehen und so eine Struktur, um das überhaupt zu ermöglichen? Aber lassen wir bei den Vorteilen beginnen nochmal.
Genau, also ich finde gerade in diesem Praxisbeispiel zeigt das auch eine Form von Wertschätzung der Organisation gegenüber den Mitarbeitenden auf jeder Ebene. Und es zeigt natürlich, dass da Vorteile sind. Also die Investition in unternehmerische Kompetenzen bietet natürlich eine Vielzahl von Vorteilen. Ich würde das mal erstmal vielleicht in kurzfristige, mittelfristige und auch langfristige Perspektive mal unterscheiden. Kurzfristig hat man natürlich proaktiv und mitdenkende Mitarbeiter, MitarbeiterInnen. Mitarbeitenden mit unternehmerischen Kompetenzen sind oft kreativer, innovativer, sie sind besser in der Lage, neue Ideen zu generieren und diese in die Praxis umzusetzen, was zu neuen Produkten, Dienstleistungen oder auch neuen Geschäftsmodellen führen kann. Die Wettbewerbsvorteile bieten. Unternehmerisch denkende Mitarbeiter sind oft Problemlöser. Sie können komplexe Probleme identifizieren, analysieren und lösen, was natürlich zu effizienteren Arbeitsweisen und einer besseren Bewältigung von Herausforderungen führt. Sie tragen auch mehr Eigenverantwortung, zeigen mehr Eigeninitiative. Sie sind motiviert, eigene Ideen auch voranzutreiben und setzen sich auch aktiv für den Erfolg des Unternehmens ein. Mittelfristig ist natürlich so, dass mit unternehmerischen Skills die inkrementelle Innovation gefördert wird. Also das heißt, die kleinen schrittweisen Verbesserungen oder Fortschritte bei bestehenden Produkten und Dienstleistungen. Also im Gegensatz zu diesen radikalen, disruptiven Innovationen bauen inkrementelle Innovationen auf vorhandenem Wissen, Fähigkeiten und auch Infrastrukturen auf. Und mit der Förderung von unternehmerischen Kompetenzen ist man eher in der Lage, auch diese inkrementelle Innovation im Blick zu halten. Dann natürlich die Nachhaltigkeit der Geschäftsprozesse und auch Geschäftsmodelle. Durch die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen sind Mitarbeitenden besser in der Lage, sich an die ändernden Marktbedingungen, Kundenbedürfnisse oder auch Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können schnell auf Veränderungen reagieren und auch Chancen nutzen. Damit ist das Unternehmen auch flexibler und anpassungsfähiger, was mich natürlich auch zu der langfristigen Perspektive oder langfristigen Vorteile führt. Also das heißt Wettbewerbsfähigkeit oder auch Zukunftsfähigkeit. Unternehmen mit einem Team von Mitarbeitern, die über natürlich unternehmerische Kompetenzen verfügen, sind auch wettbewerbsfähiger. Sie können sich schneller anpassen an die dynamischen Marktbedingungen. Sie können innovative Lösungen entwickeln. Und zuletzt auch, das Unternehmen erhöht damit seine Attraktivität als Arbeitgeber. Mit der Förderung von Intrapreneurship, also zeigt das Unternehmen, dass Innovation von innen heraus genutzt und gefördert wird und zieht somit auch Talente an, die nach Möglichkeiten auch suchen, den Wandel voranzutreiben und sinnvolle Beiträge im Unternehmen zu leisten.
Ja, also das, was du beschreibst, ist im Grunde gerade ja die perfekte Welt, ja. Und als du jetzt gerade ausgeführt hast, ist bei mir auch gerade dann eben so der Gedanke entstanden, genau das stimmt. Es führt halt schon, wenn man es richtig macht, dann dazu, dass die Leute wahrscheinlich dann auch länger bleiben, gebunden werden ans Unternehmen. Weil wenn ich eine Arbeit habe, bei der ich mich einbringen kann, bei der ich auch was bewirken kann, bei der ich ja eigene Gestaltungsmöglichkeiten habe und auch sehe, dass die Sachen einen Impact haben, die ich mache, das sind ja genau die Themen, die wir rauf und runter eigentlich aktuell besprechen, ja, wenn es um Fachkräftebindung und Entwicklung geht, dann bleiben die auch länger. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch sehr begehrt und ich denke, wenn Organisationen eben das Gegenteil machen und eben sich nicht drum kümmern, dass so solche Leute mit solchen Skills diese Strukturen vorfinden, die Möglichkeiten haben, sich einzubinden und sich eben auch nicht umstellen, dann sind die Leute in der heutigen Zeit vermutlich auch sehr schnell wahrscheinlich woanders und weg und vielleicht nochmal weg von der perfekten Welt, um nochmal so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. In der perfekten Welt haben wir natürlich auch ganz oft andere Zustände, wo man eben merkt, Beschäftigte sitzen da, sind eigentlich gar nicht so wirklich motiviert, weil sie vielleicht sich auch gar nicht einbringen können, weil sie merken, ach, mein Chef, der interessiert sich eh nicht für meine Gedanken und für meine Impulse oder aus anderen Gründen. Und das führt dazu, dass man eben diesen positiven Circle, den du gerade beschrieben hast, der total schlüssig ist, ja, gar nicht in Gang bekommt. Und die Frage ist tatsächlich jetzt, um so ein bisschen überzuleiten in den Block Struktur und Kultur, wie schafft man es denn in der Organisation, die Voraussetzungen zu bieten, dass man genau diese Skills, die du jetzt gerade beschrieben hast und die unbestritten essentiell sind, um die zu implementieren in der Organisation?
Ja, wenn man tatsächlich sich einbringen kann, dann hat man auch eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen, mit den Produkten, mit den Dienstleistungen. Und die Vorteile sind natürlich, wie ich das aufgeführt habe, vorhanden. Es ist aber nicht sehr einfach, diese Kultur zu schaffen. Deswegen gibt es natürlich auch viele kulturelle Unterschiede in Organisationen. Und die können natürlich, je nachdem, die Entwicklung und auch die Ausprägung von unternehmerischen Kompetenzen auf vielfältiger Weise beeinflussen. Also das heißt, eine Organisationskultur, in der unternehmerische Fähigkeiten nicht gefördert oder sogar gar nicht gefordert, gar nicht gewünscht werden, sind in der Regel auch top-down orientiert. Das heißt, Produktmanagement bleibt Managementangelegenheit und wird nicht als Verantwortung auf der Mitarbeiterinnen-Ebene betrachtet. Vielmehr fördert die Behinderung von unternehmerischem Denken und Handeln auch das Silo-Denken zwischen den Bereichen, da keine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit stattfindet. Wenn ein Unternehmen Intrapreneurship behindert, läuft es aber auch die Gefahr, die Kreativität und Innovation seiner Mitarbeitenden zu bremsen, was zu Stagnation und auch verpassten Wachstumschancen führen kann. Umgekehrt schafft eine Kultur, die Impulse und auch Anregungen ihrer Mitarbeitenden begrüßen, die Möglichkeit, dass die Entwicklung von Innovationen und damit auch die Weiterentwicklung des Unternehmens als Gesamtaufgabe gesehen wird. Es fördert also eine Innovationskultur und ermutigt auch den Mitarbeitenden, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln, um Herausforderungen anzugehen. Und insgesamt ist es natürlich sehr wichtig, aber die Frage ist natürlich auch, wie schafft man das? Also vielleicht ein paar Praxisbeispiele, also mehrere große Unternehmen begrüßen und fördern auch aktiv dieses Entrepreneurship als Teil ihrer Unternehmenskultur. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Google, das seine Mitarbeitenden ermutigt, zum Beispiel 20% ihrer Zeit mit Projekten zu verbringen, die nicht zu ihren Kernaufgaben gehören. Diese Politik hat auch zu erfolgreichen neuen Produkten geführt, wie das Gmail oder Google News. Aber auch andere Unternehmen wie 3M mit der 15%-Kultur, also das heißt 15% der Arbeitszeit, können sie in Projekte investieren, die nicht zu den Kernaufgaben gehören. Oder auch Amazon mit dem Working Backwards-Prozess, das heißt mit einem Ansatz, bei dem man geht dann von dem gewünschten Kundenerlebnis aus und arbeitet dann rückwärts, um die Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die benötigt werden, um dieses Erlebnis quasi zu schaffen.
Also jetzt bei diesen, wenn ich da gleich mal kurz einhaken darf, jetzt gerade das Beispiel von Google ist ja also eigentlich so das Paradebeispiel dafür, um Leuten und Mitarbeitenden Raum einzuräumen für Kreative, für andere Aufgaben, Tasks, Prozesse, Projekte, Themen. Finde ich total super und finde ich auch eigentlich total schlüssig, bis auf den Aspekt, dass wenn wir jetzt nochmal so in die Kleinunternehmen reinrutschen oder mittelständischen Unternehmen, dann ist es in der Regel ja so, dass wenn man das machen wollte und sofort implementieren wollte, müsste man ja annehmen, dass die Personen nicht voll ausgelastet sind. Und in der Regel ist es so, je kleiner die Belegschaft, desto mehr sind die halt wirklich auf Kante genäht und haben ja eher oft das Problem, überhaupt noch Ressourcen freizuschaufeln für Innovationsprozesse, für die Einführung von neuen Technologien, für wirkliche neue Themen. Deshalb finde ich es an der Stelle total schwer, sondern dann würde man ja eigentlich assoziieren, dass man einen Personalaufbau bräuchte, mehr Beschäftigung bräuchte oder man müsste an anderen Stellen abschneiden, die vielleicht gerade ja Cash reinbringen und Aufträge abarbeiten. Das heißt, ich glaube, das ist so dieses Riesenspannungsfeld, in dem sich eben gerade kleinere, mittlere Betriebe befinden, weil ich würde schätzen, bei den großen Riesenorganisationen, die du jetzt gerade angesprochen hast oder die wir ja auch hier in unserem Land haben, und die gibt es in der Stuttgarter Ecke genauso hier wie in Bayern, die Industriebetriebe, die halt eben über ein paar tausend Beschäftigte verfügen, da kann man sowas vielleicht in der einen oder anderen Abteilung noch eher implementieren. Hier wird es tatsächlich dann schwieriger, aber an der Kultur, also gleich da nochmal deine Meinung zu, aber bei der Kultur, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Da muss man tatsächlich, da kann man auch, egal wie groß man ist, die Voraussetzungen schaffen, denn du hast da ganz viele Sachen schon angesprochen. Das beginnt ja bei der Fehlerkultur, die man irgendwie anders, sag ich mal, interpretieren muss und die heute ganz anders aussehen muss, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Oder eben die Förderung von eben genau Verantwortung, die übernommen werden soll und gefördert werden soll. Aber wie schätzt du da ein, dieses Spannungsfeld?
Also es gibt natürlich bei der Implementierung viele Hürden. Gerade wenn die Ressourcen gezielt eingesetzt werden muss, wie bei einem KMU. Und was man da machen kann, ist natürlich schon bei dem Einstellungsprozess darauf zu achten. Das heißt, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden direkt, dass in diese Stellenausschreibung diese Kompetenzen, diese unternehmerischen Skills zum Beispiel einfordern, diese auch im Einstellungsprozess durch ein Assessment Center oder sowas zum Beispiel ermitteln und messen und intern einfach eine Bedarfsanalyse durchführen. Kleinere Unternehmen können dann eine interne Bedarfsanalyse durchführen, um festzustellen, welche unternehmerischen Kompetenzen bereits im Unternehmen vorhanden sind und welche weiterentwickelt und auch erworben werden müssen. Es gibt kleinere Möglichkeiten, wie natürlich Projektbeteiligung. Mitarbeiter können vielleicht direkt auch in den Projekten mit einbezogen werden aus unterschiedlichen Abteilungen, um ihre unternehmerischen Fähigkeiten einfach weiterzuentwickeln. Oder auch durch Schulungen, durch Trainingsmaßnahmen. Und wenn die Kapazität nicht intern vorhanden ist, dann auch auf externe, das heißt auf Weiterbildungsanbieter wieder zurückgreifen.
Ja, okay, also das tatsächlich ist es vielleicht was ich jetzt immer als selbstverständlich erachtet habe. Aber du hast völlig recht, dass man vielleicht, wenn man schon Stellen ausschreibt, dann überlegt man sich ja oftmals ohnehin, wie ordne ich vielleicht diesen Arbeitsplatz jetzt ohnehin neu. Und dass man dann aus dem alten Muster in einer gewissen Weise ein bisschen rausbricht und sagt, ah, okay, pass mal auf, ich muss noch mitdenken. Das, was für mich ohnehin selbstverständlich ist, muss aber da wirklich noch mit rein und aktiv angestoßen und implementiert werden. Ja, stimmt. Also das ist vielleicht ein Impuls, den ich jetzt auch gern mitnehme. Stimmt, das habe ich so auch gar nicht betrachtet. Und jetzt nochmal mit Blick auf die Beschäftigten selbst. Es geht ja zum einen darum, diese Umgebung zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch zu ermutigen. Wie schafft man es jetzt nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen, dass eben der Hausmeister genau so eine Identifikation hat, so ein Mindset hat, dass der sich Gedanken macht über seine Firma, dass der sich Gedanken macht, was er einbringen kann, um eben genau ja für sich da seine Kompetenzen einzubringen, aber für die Organisation einen Nutzen zu stiften.
Also zum einen, was jetzt alle, also wirklich Konzerne auch machen können oder auch kleinere Unternehmen, natürlich die Einbindung dieses Innovationsverständnisses in die Unternehmensvision und Ziele und diese auch klar kommunizieren. Damit schaffen Unternehmen natürlich eine gemeinsame Ausrichtung gegenüber Innovation. Wie verstehen sie Innovation? Wie ist es ausgerichtet? Wer soll alles dazu beitragen? Auf welcher Mitarbeitendenebene? Und das motiviert natürlich auch die Mitarbeitenden, innovative Ideen zu verfolgen, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen. Ressourcen, das ist immer ein schwieriges Thema. Also wir sagen natürlich immer gerne Ressourcen bereitstellen. Es kann natürlich auch dazu gehören Schulungen, wenn man das, ne, wie erwähnt, intern nicht die Kappa zur Verfügung hat, kann man das natürlich auch auslagern. Es gibt Mentoring-Programme zum Beispiel. Man sollte das bereits im Onboarding-Prozess mit berücksichtigen und auch Zugang zu Technologien oder auch zu weiteren innovativen Projekten zum Beispiel ermöglichen. Eine innovationsfördernde Arbeitsumgebung zu schaffen, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Was vielleicht möglich ist hier in dem Kontext, sind kollaborative Arbeitsräume und auch die Möglichkeit zu experimentieren. Das sind zum Beispiel Faktoren, die eine innovationsfördernde Arbeitsumgebung schaffen. Also das heißt, Unternehmen können auch Innovationswettbewerbe oder auch Ideenmanagementprogramme einführen, um ihre Mitarbeitenden zur Entwicklung neuer Ideen zu ermutigen. Das Verständnis von Fehler, wir hatten schon zu Beginn darüber gesprochen, das auch als Lernchance klarstellen und damit auch eine Kultur schaffen, in der Fehler als Teil des Lernprozesses angesehen wird. Und Mitarbeitenden sollen natürlich ermutigt werden, Risiken einzugehen oder auch mal zu experimentieren und aus Fehlern zu lernen, anstatt natürlich davon bestraft zu werden.
Ja, also wir sind eigentlich ja schon genau bei dem Thema, wie schafft man es, das überhaupt umzusetzen, genau diese Skills dann eben zu leben oder zu implementieren. Also bei dem, deshalb, ich hatte es ja ganz eingangs schon mal gesagt, mein Gedanke dreht sich oftmals darum, wenn du jetzt zum Beispiel Startups siehst und die Startups stellen jetzt jemanden ein, dann ist es ganz oft so, dass dann derjenige, diejenige Beteiligung bekommt am Unternehmen und dann ist diese Incentivierung aus meiner Sicht ja total klar, ja. Also je besser dann das Unternehmen performt, desto mehr verdient am Ende des Tages auch dann der oder diejenige, die beim Startup dann mit dazugekommen ist. Solche Beteiligungsprogramme gibt es auch immer mehr bei mittelständischen Unternehmen, das ist mir auch bekannt. Und ich denke, da ist es immer relativ klar, aber wir sprechen in den meisten Fällen hier ja auch über Skills, die völlig, sag ich jetzt mal, auch den Zielen der Unternehmung zugeordnet sind, die aber jetzt weniger direkt mit einer Beteiligung verknüpft sind. Wie schätzt du genau dieses Thema ein? Also gibt's da Studien zu, die vielleicht zeigen, dass es mit Beteiligung besser funktioniert oder das ist tatsächlich was mich so ein bisschen umtreibt, an dem ganzen Thema, ja.
Das sind natürlich, klar, man kann natürlich finanzielle Anreizsysteme setzen und man kann aber auch durch Anerkennung das natürlich kommunizieren. Also es gibt natürlich finanzielle Belohnungen, Beförderungen, Auszeichnungen oder Anerkennungen, um Mitarbeitenden zu motivieren, ihre unternehmerischen Kompetenzen halt zu entwickeln und auch halt einzusetzen und zu zeigen. Es ist aber auch, ich glaube, auf der anderen Seite wichtig, diese Thematik in die strategische Personalplanung, in die Personalentwicklung mit zu integrieren. Das heißt, die Förderung unternehmerischer Kompetenzen sollte eine breite Personalentwicklungsstrategie des Unternehmens mit integriert sein. Das bedeutet aber auch die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten als wichtigen Bestandteil der Karriereentwicklung und des Talentmanagement betrachten und darüber das zu kommunizieren. Das heißt, nicht einfach nur punktuelle Förderung, sondern auch kontinuierlich, wie sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln können. Und am Anfang dieses Beispiel von Montañez, ne, vom Hausmeister zu einer Führungskraft, zum Beispiel. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln innerhalb des Unternehmens. Und das ist auch nochmal ein anderes Anreizsystem zu setzen.
Absolut. Also Lernen, Qualifizieren, Weiterbildung als auch wirklich essentieller Bestandteil der Förderung und Strategie und auch hier Förderung von unternehmerischen Skills. Also kann ich total nachvollziehen. Ja, also die Frage ist tatsächlich oftmals, Unternehmen, die versuchen ja immer alles zu messen. Wie schafft man es, das überhaupt zu messen? Kann man das messen? Muss man es messen? Ich weiß es nicht. Also ist es Kultur kann man ja auch nicht wirklich messen. Kultur ist ja auch etwas, was lebt, was sich entwickelt, was weich ist. Wie sieht es an der Stelle aus?
Also ich glaube, gerade bei unternehmerischen Skills ist es, glaube ich, nicht förderlich, da Test oder
KPIs
formale, genau, Messformate da einzusetzen, sondern man braucht Leistungsindikatoren, die ein bisschen anders sind. Was bedeutet das? Das heißt, Unternehmen können Leistungsindikatoren festlegen, die den Erfolg der Entwicklung unternehmerische Kompetenzen messen. Dazu gehören beispielsweise die Anzahl der innovativen Ideen, die sie einbringen, die Mitarbeitenden einreichen, die Umsetzungsrate neuer Projekte, der Umsatzbeitrag neuer Projekte oder Dienstleistungen, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder auch die Beteiligung und das Engagement der Mitarbeitenden bei unternehmerischen Initiativen oder Programmen sich zu beteiligen. Unternehmen können die Teilnahmequote, die aktive Beteiligung an Ideengenerierungsprozessen oder auch freiwillige Arbeit für unternehmerische Projekte natürlich überwachen. Wichtig auch ist der Transfer der Lerninhalte in den Beruf. Das heißt, es soll natürlich nicht nur Theorie bleiben, sondern auch im Berufsalltag Anwendung finden. Daher sollten natürlich darauf geachtet werden, dass die Schulungen praxisorientiert sind und auch und relevante Situationen oder Szenarien aus dem Berufsalltag der Teilnehmenden einbeziehen. Dann können sie natürlich auch Arbeitsvorlagen, Leitfäden, Checklisten bereitstellen, um einfach dieses Erlernte zu überprüfen, nochmal für sich, für die Teilnehmenden zu überprüfen, ob das Gelernte in ihrer täglichen Arbeit Anwendung findet. Und ein weiterer Punkt ist auch ein Indikator ist die Wissensweitergabe. Das heißt, geben die Mitarbeitenden, die Schulung besucht haben, auch ihr Wissen weiter an ihre KollegInnen. Und das ist auch ein wichtiger Indikator dafür, ob das funktioniert hat. Man kann aber natürlich auch Feedback der Mitarbeitenden einholen zur Wirksamkeit der Maßnahme, beispielsweise durch Befragung oder auch Feedbackgespräche. Und es gibt natürlich auch langfristige Messindikatoren wie Unternehmenswachstum, Rentabilität, Marktanteilsgewinne oder auch Kundengewinnung etc. Ja. Das sind aber wirklich eher langfristige Geschäftsergebnisse.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die, sag ich mal, eine niedrigere Krankenquote gegebenenfalls, Krankheitsquote ein Indikator sein kann.
Fluktuation zum Beispiel durch die höhere Identifikation mit dem Unternehmen, absolut, mit den Produkten, mit den Dienstleistungen, die sie einbringen können. Das heißt auch geringere Fluktuation der Mitarbeiter, genau, höhere Zufriedenheit. Solche Indikatoren kann man natürlich auch nehmen.
Ja, genau. Also das heißt jetzt, um vielleicht das mal so nochmal abzuschließen, obwohl das eigentlich ein Kapitel wäre, das man wahrscheinlich noch in die Tiefe mit einem eigenen Podcast besprechen könnte. Das sind genau die Themen, die ihr dann auch in Lernformaten, in Workshops, in Projekten mit beteiligten Unternehmen dann auch im Rahmen von Global Upskill besprecht, oder? Das sind auch Themen, die da einfließen. Wie implementiert man sowas? Wie setzt man sowas um? Wie schafft man es, die Skills zu fördern, eine Kultur, das in die Kultur einfließen zu lassen? An den Themen arbeitet ihr da, ja?
Genau, in dem Teilprojekt Lernkultur, da beschäftigen wir uns auch mit dieser Thematik und auch mit dieser Verknüpfung zwischen Lernkultur und auch Innovationskultur, weil das hängt doch sehr, sehr stark zusammen, die beiden Bereiche. Wir schauen halt, wie Lernkultur dazu beitragen kann, damit Innovationsaktivitäten gefördert werden im Unternehmen, weil beide sind ja eigentlich Bestandteile einer Unternehmenskultur. Weil während die Lernkultur sich mit den Inhalten wie Lernen, Weiterbildung, Weiterentwicklung beschäftigt, beschreibt Innovationskultur die Einstellung gegenüber der Entwicklung von Innovationen. Und organisationale Lernprozesse und auch Innovationsprozesse sind beide bereichsübergreifende Prozesse. Und man könnte daher auch von einer Querschnittskultur sprechen. Eine Lernkultur schafft natürlich so dieses gemeinsame Verständnis von Lernen und auch ein Umfeld, in dem Kreativität, unternehmerische Kompetenzen, Neugierde, Experimentierfreude gefördert werden. Und dies begünstigt natürlich auch den Innovationsprozess.
Ja, also ich meine, deshalb hat auch der Blog, den Caro ja mit eingebracht hat, heißt ja dann auch ganz bewusst nicht nur Lernkultur, sondern innovationsfördernde Lernkultur. Und dann sieht man, dass da eben genau diese Schnittstellen unmittelbar vorhanden sind, ja.
Und in einem anderen Teilprojekt, in dem Teilprojekt Lernformate, da schauen wir uns an, welche unterschiedlichen Lernformate bestehen derzeit und wie können sie zur Förderung von Kompetenzen auch fördern. Und Ziel ist es, dass die NutzerInnen über unsere Webseite sich anschauen können, sich inspirieren lassen können, welche Lernformate vorhanden sind, zu welchem Zweck, welche Praxisbeispiele es dazu gibt, welche Anbieter auch und welche Templates sie auch, wir würden dann auch Templates zur Verfügung stellen, die sie nutzen können, wenn sie ein gewisses Lernformat umsetzen möchten bei sich im Unternehmen.
Jetzt vielleicht nochmal den Punkt, ich hatte es vorhin gesagt, die perfekte Welt gibt es ohnehin nicht, ja. Es gibt eben auch in diesem ganzen Prozess dieser Veränderung, und wir wissen, Veränderungen sind für Menschen immer schwierig, für Organisationen, die im Grunde ja auch nur viele Menschen abbilden und zusammenbringen, genauso schwierig. Wo siehst du im Moment die größten Herausforderungen? Wir hatten es gerade schon mal angesprochen, Kapazitäten, Ressourcen natürlich, aber es ist natürlich auch eine Veränderung im Mindset und in der Einstellung. Die größten Hürden und Herausforderungen, wenn es darum geht, eben sich genau mit den Themen zu beschäftigen in der Organisation.
Ja, also wir hatten vorhin schon auch gesprochen wegen den Ressourcen, das heißt Kapazitätsproblem, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das heißt die Implementierung von Programmen oder auch, ne, also gerade die Förderung von unternehmerischen Kompetenzen erfordert Zeit, erfordert Geld, erfordert personelle Ressourcen, die möglicherweise gar nicht verfügbar sind. Und da wäre es wichtig, einfach schrittweise vorzugehen und kleinere Initiativen zu starten, um Ressourcen einfach zu schonen. Man kann auch auf externe Ressourcen einfach zurückgreifen, wie Weiterbildungsanbieter, um einfach bei der Entwicklung Unterstützung zu holen. Dann gibt es aber auch dieses Identifikationsproblem, würde ich das einfach mal bezeichnen. Das heißt, ich sehe das sehr häufig, Mitarbeiter sehen sich nicht in der Aufgabe, sich unternehmerisch einzubringen oder unternehmerisch zu denken und zu handeln. Sie erkennen da keine Notwendigkeit, gerade in ihrer Tätigkeit unternehmerisch zu agieren. Da ist es wichtig, dass diese Entrepreneurial Skills heruntergebrochen werden auf die Mitarbeiterebene. Aber nicht nur da, sondern auf die der unterschiedlichen Zielgruppen auch. Also das heißt von der Verwaltung, von der IT, vom Controlling, von Accounting etc. runtergebrochen werden und nicht nur einfach bei Produkt und Management oder auch F&E-Bereich. Also das heißt, es muss sichtbar werden, welchen Mehrwert die Weiterbildung und auch die Förderung der Kompetenzen mit sich bringt für das Unternehmen, aber auch für den Mitarbeiter, wie die Mitarbeitenden davon profitieren können.
Mhm. Das ist ja unmittelbar auch eine Führungsaufgabe dann aber direkt auch, oder? Also hängt unmittelbar damit zusammen.
Richtig, richtig. Also die Führungsaufgabe hat natürlich da auch eine entscheidende Rolle, weil bei Veränderungen ist es meistens so, dass man natürlich auch auf Angst oder Widerstand stoßen kann, ne? Weil einige Mitarbeiter können sich natürlich auch weigern, neue Ansätze und Fähigkeiten zu erlernen, insbesondere wenn sich bereits etablierte Arbeitsweisen, wenn sie vorhanden sind und die auch funktionieren. Und das kann natürlich die Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen behindern. Und da ist halt wichtig, das klar zu kommunizieren, dass auch von den Führungskräften auch die Vorteile aufgezeigt werden, Schulung zur Veränderungsmanagement oder auch die Einbindung von Mitarbeitenden in den Prozess der Kompetenzentwicklung einfach mit integriert werden.
Mhm. Also was mir noch immer dann in den Sinn kommt, und bei mir bleibt immer noch das Beispiel des Hausmeisters hängen, da würde ich jetzt gar keine so großen Unterschiede zu früher sehen. Ich denke, in so einer Unternehmenskultur ist es auch essentiell wichtig, dass eben die Führungsebene absolute Wertschätzung und Respekt gegenüber oder jeder in der Organisation, dazu gehört die Führungsebene genauso wie der Hausmeister, jedem in der Organisation gegenüber maximalen Respekt und Wertschätzung einbringt. Am Ende ist es ein Boot, in dem man fährt. Und dementsprechend, jetzt kann ich mir nur ein Beispiel vorstellen, wenn es hier jetzt so einen Manager in den USA geben würde, der da in der Organisation gearbeitet hätte, der schon früh mit einem riesen Schlitten in die Organisation fährt und dabei vielleicht das kleine Auto vom Hausmeister anrammt und dann noch den pöbelt, dass er vielleicht da falsch geparkt hat. Also unter solchen Situationen, das sind natürlich solche Stromberg-Beispiele, ja. Also da wird er ja niemals sich überlegen, wie mache ich jetzt hier das Produkt besser, dass der Manager noch ein paar Euro mehr einstecken kann. Das sind Sachen, ich glaube, die sind heute wahrscheinlich gar nicht so stark anders, wie es früher der Fall war. Aber das ist die Wurzel des Ganzen. Wenn die nicht stimmt, dann wird es ohnehin schwer, egal welche Form von Kultur zu implementieren.
Ja. Ja, also ich würde sagen, dass Führungskräfte die Rahmenbedingungen festlegen, damit Mitarbeitenden sich unternehmerisch austoben können. Eine Innovationskultur lässt sich nur mit einer treibenden Führungskraft gestalten und fördern. Das heißt, Führungskräfte haben eine Schlüsselrolle in dieser Hinsicht und tragen vielleicht auch die Verantwortung, damit diese Kultur in der Organisation entstehen kann. Dafür erfordert es natürlich auch einerseits so ein Führungsmindset, aber auch Führungsverhalten. Führungsmindset in der Hinsicht, dass Führungskräfte natürlich eine Vorbildfunktion einnehmen. Das bedeutet, dass sie natürlich auch eine positive Einstellung gegenüber Innovation und kontinuierlichem Lernen haben und diese auch vorleben. Denn nur wenn sie aktiv an Innovationsprozessen und auch Lernprozessen teilnehmen, signalisieren sie den Mitarbeitenden, dass diese Werte in der Organisation geschätzt werden. Und zum anderen gehört es natürlich auch dazu, Innovation und Lernen in die Strategie, in die Abteilungsstrategie einfach zu integrieren. Führungskräfte können sicherstellen, dass Innovation und Lernen in der Organisationsstrategie verankert sind. Das kann natürlich durch Festlegung von klaren Zielen oder auch Maßnahmen zur Förderung von Innovation und kontinuierlichem Lernen geschehen. Das kann aber auch die Verfolgung von eines ambidextren Führungsansatzes sein. Also das heißt, im Unternehmenskontext sich nicht nur auf das Kerngeschäft konzentrieren, sondern auch auf die Exploration von neuen Möglichkeiten, von neuen Marktchancen, neuen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen. Und man nennt das auch dieses beidhändige Führen, ne, beidhändige Führung. Und da können natürlich Führungskräfte Einfluss nehmen, indem sie beides fokussieren und beides auch anstreben. Sowohl die Exploitation der Kernaufgaben als auch die Exploration von neuen Marktchancen.
Absolut, ja. Aber ich glaube, auch ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass Führungskräfte in diesem Kontext, den du gerade beschrieben hast, auch bereit sein müssen und es auch aushalten müssen, Verantwortung abzugeben.
Ja.
Denn in der Vergangenheit, das unterscheidet sich vielleicht jetzt ein bisschen auch von der traditionellen Oldschool, sage ich jetzt mal, Herangehensweise, Aufgaben delegieren, klaren Rahmen geben und dann Ergebnis kontrollieren. So, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun oder nur noch ganz wenig zu tun mit dem, was du jetzt gerade hier beschrieben hast und was wir im Grunde auch an vielen Stellen schon erleben. Wahrscheinlich muss man auch jetzt sagen, bevor ich gerne nochmal deine Meinung dazu wüsste, es wird kein Schwarz und Weiß und es wird keinen Extrempol geben, jetzt der nur agil und nur eigenverantwortlich ist und auf der anderen Seite dieses alte Denken, sondern ich glaube, es oftmals trifft sich vieles in der Mitte und ist eine gewisse Mischung aus den entsprechenden Formen, die sich dann auch anpasst und einpegelt, passend zu der jeweiligen Organisation, die sich ja auch wieder unterscheidet. Also eine IHK oder so ein Fraunhofer unterscheidet sich ja auch von einem Tech-Startup und von einem Daimler so. Also dementsprechend muss man einfach da gucken. Ja.
Genau, also es ist halt weniger schwarz und weiß, sondern viel grau. Man bewegt sich eher auf dieser grauen Zone, weil optimale Bedingungen hat man einfach nicht. Und man muss sich einfach den Organisationsbedingungen anpassen und darauf dann seine Lernstrategie, seine Innovationsstrategie einfach anpassen.
Also ich glaube, ich hatte dir eigentlich angekündigt, so unsere Podcasts sind in der Regel so eine knappe halbe Stunde. Du siehst, wie mich die Themen selbst auch interessieren und wir sind fast schon bei der doppelten Dauer, zwei Halbzeiten sozusagen, die aber aus meiner Sicht total wichtig sind und die auch echt Spaß gemacht haben. Ich würde vielleicht, also mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich bei allen Blöcken noch tiefer hätten reingehen können, an der Stelle einfach sagen, du bist ja jetzt deshalb auch im Podcast dabei, weil du offen bist für Kontakt, für die Ansprache, für Unternehmen, die direkt auf dich zukommen können, wenn jetzt genau in den Themen Interesse besteht. Wir werden das ja auch alles verlinken. Ihr habt da eine entsprechende Kachel und einen entsprechenden Container sozusagen auch in dem Global Upskill Programm. Ihr seid ja direkter Partner in dem Programm, sodass wir ein bisschen Interesse wecken wollten und vielleicht ist auch sogar gut gewesen, dass das eine oder andere jetzt noch offen geblieben ist, um einfach mit dir dann nochmal in Kontakt treten zu können. Bevor wir jetzt den Podcast schließen, immer noch so am Ende noch so eine kleine Frage immer, wenn das jetzt in dem Kontext, den wir besprochen haben, vielleicht 1, 2 Tipps gibt, die du Unternehmen geben kannst, die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen, die schon mal grundsätzlich offen dafür sind, weil ich glaube, dass wenn das nicht gegeben ist, können wir ohnehin aufhören. Ja, wie kann man denn starten? Was kann man denn tun, um sich genau mit diesen Themen stärker in der Organisation zu beschäftigen?
Vielleicht 2 Punkte. Einerseits einfach mal den Gedanken zu machen und sich die Frage stellen, wie würde ich meine Innovationskultur beschreiben? Oder auch die Lernkultur. Weil ich glaube, da müssen viele wirklich nachdenken, welche Lernkultur und welche Innovationskultur denn eigentlich bei uns gelebt wird und wie ich sie beschreiben würde. Ein anderer Punkt, den Organisationen machen können, ist auch einfach ein paar Vertreter auszuwählen und einfach aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem Innovationsbereich, aus dem HR-Bereich, auch vielleicht aus der Verwaltung, und die mal zusammenbringen, damit sie sich austauschen können und damit sie einfach mal versuchen, gerade aktuelle Fragestellungen, die das Unternehmen gerade beschäftigen, zu diskutieren, daraus Ideen und auch Konzepte zu entwickeln, zu identifizieren, wie man damit denn umgehen könnte. Weil dann damit hat man natürlich auch unterschiedliche Perspektiven beisammen in so einem Format.
Also vielen Dank schon mal. Und was ich für mich auf jeden Fall auch mitgenommen habe, war den Tipp, den hast du ja im Laufe der Folge gegeben, dass man gerade auch, wenn es um die Ausschreibung geht von neuen Stellen, dass man das schon immer mitdenkt und mitimplementiert in die Gestaltung der Stellenprofile, der Aufgabenprofile. Das ist, glaube ich, was man ziemlich einfach auch sofort umsetzen kann, wenn man sich eben die Gedanken frühzeitig macht, ja.
Genau. Also das heißt wirklich schon zu Beginn, also nicht nur gerade bei den bestehenden Mitarbeitenden einfach zu schauen, sondern einfach zu Beginn, wen hole ich mir denn da rein? Und da einfach das schon zu berücksichtigen bei dem Onboarding-Prozess. Also das heißt beim Einstellungsprozess das einzufordern, aber auch bei dem Onboarding-Prozess, dass ich dann einfach merke, okay, wie können da noch unternehmerische Kompetenzen aufgebaut werden? Welche Schulungen, welche Trainingsmaßnahmen sollte die Person einfach nochmal besuchen im Laufe der Zeit? Und wie könnte das mit in Einklang gebracht werden mit der Karriereplanung zum Beispiel? Und auch einfach kleine formale Formate wie Innovations-Crashkurse, Kreativitätstechniken, Trends- oder Zukunftsworkshops einfach im Unternehmen mal durchzuführen oder auch gerade aktuelle Problemstellungen als Challenges zu formulieren und die einfach rauszugeben, nicht nur innerhalb des Bereichs, sondern einfach außerhalb von dem Bereich einfach mal zu fragen, wie würdest du mit diesem Challenge umgehen?
Ja, also ohne, dass ich jetzt nochmal ein neues Kapitel aufmachen und aufschlagen will, aber was mich tatsächlich vielleicht noch interessiert, und das müssen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal mit einer Frage zumindest ansprechen, bei den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, haben wir auf der anderen Seite oftmals ja die Stimmen, und ich sage jetzt wirklich nur Stimmen, weil ich selbst eine eigene Meinung zu dem Thema habe, dass man sagt, oh Gott, die Generation Z, die kommen hierher in die Organisation, die haben keine Lust mehr, Verantwortung zu übernehmen, denen fehlt irgendwie die Bindung an die Organisation. Ist es vielleicht genau so ein Weg, den du skizziert hast, mit den entsprechenden, sag jetzt mal, so eine kleine Roadmap, die in Richtung Förderung dieser Verantwortung, der Eigenverantwortung, Schaffung von einer Kultur, wo man sich einbringen kann, vielleicht genau das Szenario, das man braucht, um eben die, die Qualitäten, die diese Generation mitbringen, und das möchte ich vielleicht mal unterstreichen, also ich glaube beim besten Willen nicht, dass die Leute dümmer sind als früher. Nee. Im Gegenteil, also bringen vielleicht sogar viele Sachen mit, die älteren Generationen, da schließe ich mit, da hört sich mittlerweile ja schon mal mit einer an der einen oder anderen Stelle, eben nicht haben, ja?
Ich glaube, dass diese Gruppe gezielt nach sinnstiftende Aktivität, nach einer Tätigkeit suchen. Und da spielt Entrepreneurship den Organisationen natürlich in die Karte, weil Entrepreneurship berücksichtigt die Meinungen, die Ansichten unterschiedlicher Personengruppe innerhalb der Organisation. Und sie ermöglicht natürlich damit auch so diese Kultur des Engagements, der Eigenverantwortung. Aber man muss das natürlich auch weitergeben. Man muss auch Vertrauen an die Mitarbeitenden haben, nicht nur die Wertschätzung, sondern auch einfach das Vertrauen haben. Und das ist natürlich auch dann eine Möglichkeit als Instrument für Employer Branding zum Beispiel, gerade bei denjenigen, die ein dynamisches und auch wirkungsvolles Arbeitsumfeld einfach suchen. Und dazu passt natürlich Entrepreneurship sehr gut.
Ja, also ich wollte es nur nochmal angesprochen haben, wenngleich ich weiß, dass das eigentlich sogar Potenzial und Stoff bietet für eine ganze Podcast-Reihe, ja, also wenn man darüber spricht, weil ich glaube auch da am Ende, um es vielleicht ganz kurz zu machen, ja, es ist auch da ganz viel grau und nicht alles schwarz und weiß. Ich glaube, wichtig ist, dass man es irgendwie hinbekommt, und da müsste man eben weiter drüber sprechen, dass beide Seiten aufeinander zukommen und dass man einen gewissen Punkt findet, wo man sich trifft, wo auch vielleicht ein Raum entsteht, wo es zusammen wächst und wo es dann auch wirklich hält. Und ich glaube, dann ist es wie so eine Magic Sauce, ja. Also das, und das kann funktionieren, aber ich glaube, und das ist vielleicht das, was man festhalten muss, und der Realität muss man ins Auge blicken, es ist einfach heute nicht mehr ganz so einfach, insbesondere wenn man die alten Tools verwendet, wie es in der Vergangenheit der Fall war, weil einfach auch der Markt ein anderer ist. Aber um es abzukürzen, ich glaube da einfach auch an die jungen Leute und an die Generation, dass es durchaus möglich ist, das gut zusammenzuarbeiten und für morgen irgendwie was zu entwickeln. Ja, also
ja. Also man muss sich auf jeden Fall auch darauf einlassen. Man muss auch die Offenheit einfach haben, damit die Leute sich auch einbringen können.
Ja, genau. Also auf der anderen Seite, das muss man halt echt sagen, ich meine, das Schwierige ist, also du merkst, dass das sind Themen, die beschäftigen mich, wenn du halt auf der anderen Seite Unternehmen hast, die zu dir sagen, oh, das Erste, was ich im Vorstellungsgespräch von einem Azubi höre, ist, kriege ich einen Dienstwagen, habe ich Homeoffice und kann ich vielleicht sogar das Ganze irgendwie dann auch in weniger Stunden machen. So. Und dann kannst du dir mal vorstellen, wie die Personalleiterin oder der Personalleiter, der irgendwie so, würde ich mal sagen, so um 60 rum vielleicht gerade ist, wie der auf sowas reagiert. Und ich kann das auch nachvollziehen, ja, weil es halt einfach schon ein Schock ist in so einem Gespräch, wo man eigentlich noch denkt, hey, du willst doch jetzt hier, oder du bewirbst dich doch eigentlich gerade bei uns, du willst doch zu uns kommen. Auf der anderen Seite denken sich die jungen Leute halt auch genau das Gleiche, ja. Ihr wollt doch, dass ich zu euch komme. Richtig. Es hat sich so vieles verändert. Ich bin trotzdem noch davon überzeugt, man findet da einen gemeinsamen Nenner, und den muss man finden und den wird man auch finden. Es ist aber halt nicht mehr so einfach und funktioniert wahrscheinlich nicht mehr nach den alten Mustern.
Ja, also gerade im Kontext von New Work haben sich natürlich die Arbeitsbedingungen sehr, sehr stark verändert. Es ist flexibler geworden. Die Strukturen sind flexibler geworden, gerade auch was Remote Working betrifft. Aber vielleicht hat man dadurch auch andere Potenziale einfach, ne? Kürzere Arbeitswege. Vielleicht können auch Mitarbeitenden einfach auch remote einfach konzentrierter arbeiten, zum Beispiel effizienter arbeiten. Also es bietet auch Vorteile, und die muss man halt ausloten in so einem Gespräch, was diese Flexibilität einfach mit sich bringt.
Absolut. Also von daher an nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Mir hat es echt super viel Spaß gemacht, und das siehst du allein an dem maximalen Überziehen der Episode, ja. Genau, also von daher wirklich vielen Dank. Ich würde es so machen, dass wir auch wirklich nochmal in den Shownotes einfach die Links reinsetzen, vielleicht zu dir, dass man mit dir in Kontakt kommt, aber auch dann mit dem Fraunhofer Institut, für das du arbeitest, zu Global Upskill und zu den anderen Folgen, die wir natürlich auch schon in der Reihe jetzt aufgenommen haben. Und dann sage ich einfach mal danke fürs Mitmachen an, danke fürs Zuhören und ja, bis zum
nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke für den Austausch.
Gerne.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Das war wieder eine Folge der Kooperation Arbeit, Bildung, Zukunft meets Fraunhofer IAO, IAB bzw. Global Upskill. Wir haben ja jetzt über verschiedenste Themen gesprochen. Wir haben über die Technologien und Trends in der Weiterbildung gesprochen. Wir haben über innovationsfördernde Lernkultur gesprochen. Wir haben über Entrepreneurial Skills gesprochen, über generelle Entwicklungen und Technologien. Und genau das waren so wesentliche Inhalte unserer Podcast-Kooperation und Reihe. Und von daher kann ich euch nur empfehlen, wer eine Folge davor verpasst hat, hört unbedingt nochmal rein, lohnt sich unbedingt. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und freue mich auch weiterhin, wenn ihr den Podcast treu bleibt und ihn weiter teilt. Macht's gut, ciao, ciao.